Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Abend Thomas. Am Freitagabend nehmen wir heute auf.
Genau. Also am Freitag, ja, wir sind ein bisschen früh dran.
Besser früh als nie, oder? Nee, das ging andersrum.
Besser früh, genau, besser früh als gar nicht.
Genau.
Bei mir ist es Wochenende ziemlich voll.
Ja.
Und ab Montag habe ich eine Woche Urlaub. Also von daher.
Das hast du mir aber auch sehr spät mitgeteilt, dass du eine Woche Urlaub hast.
Ja, ich bin so im Stress. Ich habe da auch nicht. Ah, ja. Ich bin froh, dass ich noch dran gedacht habe.
Ja, ja, aber wer denkt denn an den Podcast, ja?
Nee, das, klar, das auch, ja, ja.
Ja, mein Gott.
Nee, momentan ist echt Stress. Messevorbereitung war wieder. Wobei ich da eigentlich nicht eingebunden bin, aber dann doch irgendwie war und auch gefragt wurde, willst du nicht mit? Und ich so, nee, sorry, aber so ein bisschen sehr kurzfristig, ja, dann noch mit auf die Messe. Und Kollegin krank, Kollege Urlaub und dann ist nur, das ist schon, ich bin froh, dass momentan der Eingang bei uns ein bisschen geringer ist als sonst. Es sind zwar alle am Meckern, die Umsätze, und die befürchten schon Schlimmes für dieses Jahr, wobei, mein Gott, das Jahr ist noch lang, ja, die Ziele sind erreichbar, von daher mal keine Panik. Was hatte ich jetzt gesagt?
Das Jahr ist noch lang, keine Panik, so in der Art.
Ja, genau, wir müssen mal kurz zurückspulen, ich muss mich mal dran erinnern, was ich gerade gesagt habe. Ja, wie gesagt, ist halt momentan ein bisschen stressig, aber ja. Was willst du machen? Ja, vor allem immer so knapp vorm Urlaub dann, ja.
Aber das ist ja immer so.
Ne? Ganz entspannt, ja, ja.
Deswegen mache ich erst gar nicht Urlaub. Ja. Es ist quasi immer stressig bei mir.
Ja, ja, selbst und ständig ist halt immer.
Ja, man weiß. Ein
bisschen was anderes.
Ja. Man weiß nie, wann der richtige Zeitpunkt ist, Urlaub zu machen.
Meine Frau ist ja auch selbstständig und da mache ich mich ja immer wieder unbeliebt, wenn sie über ihre Termine meckert. Und ich so. Die hast du dir selbst gemacht, die Termine. Ja.
Ja, aber man möchte ja auch die Anfragen und die Nachfragen bedienen. Ne? Also das ist ja.
Ja, vor allem, wenn du die Termine dann um deinen Urlaub rum, und es sind ja jetzt nur 5 Tage, ja, im Prinzip, ja. Also Arbeitstage. Aber wenn du die da drumherum planen musst, ist halt schwierig, ja. Weil die 5 Tage musst du ja irgendwie davor oder danach machen. Und wenn der Kalender halt voll ist oder normalerweise voll wäre, ist es halt immer schwierig, ja.
Ja, ja.
Deswegen, ja, ich ziehe sie da immer ein bisschen mit auf. Und wie gesagt, deswegen mache ich mich da in dem Moment auch sehr unbeliebt. Aber es macht halt auch Spaß, ja.
Ja.
Du bist doch doof. Ja, ich weiß.
Ja, so ist das. Gut. Ja.
Also ich bin heute noch froh, dass ich mich nicht mit irgendwas selbstständig gemacht habe, muss ich ehrlich sagen.
Ja, sei froh.
Ich kann auch jeden verstehen, der aus der Selbstständigkeit wieder in eine Anstellung geht.
Ja, ich glaube, den Zeitpunkt habe ich persönlich verpasst.
Das ist eine andere Sache, ja. Je nachdem. Aber wie gesagt, meine Frau überlegt ja auch, wieder irgendwo in die Anstellung zu gehen, um da halt auch ein bisschen Stress rauszunehmen. Wobei ich gesagt habe, vielleicht verlagert sich oder es wird vielleicht ein anderer Stress dann. Aber ja, wie gesagt, ich kann es verstehen, weil du hast dann deinen Urlaubsanspruch, du hast jeden Monat dein Gehalt, was kommt. Also habe ich volles Verständnis für,
ja. Ja, nun ist es so. Nun muss ich da durch. Es hilft nichts.
Genau. Übrigens, heute haben wir den 21.02.,
ja.
Freitag. Wir haben die Wahl jetzt quasi dieses Wochenende. Okay. Ich hoffe, dass jeder, der vorhatte, Briefwahl zu machen, das auch mittlerweile schon auf dem Weg hat. Weil ansonsten wird es ein bisschen knapp, wenn er das postalisch machen will. Ansonsten könnte er es noch vorbeibringen. Wobei, dann hätte man auch zur Wahl gehen können.
Ja.
Aber das, wie gesagt, ich hoffe, dass die Briefwähler unterwegs sind, ja.
Genau.
Gut. Wir haben ja aufgrund des Urlaubs und des vollen Wochenendes ja auch per Briefwahl gemacht dieses Jahr. Hat auch gut funktioniert. Also von daher.
Ja, ich mache eigentlich fast immer Briefwahl.
Ja?
Ja, ja.
Ah, okay. Ja. Ja, das war jetzt unser erstes Mal
quasi. Ja, bei Corona sowieso, das hat sich dann ja angeboten, das per Brief zu erledigen, ne?
Ja.
Etc. Naja, gut. Aber das soll ja nicht unser Thema sein heute, nein, weil wir möchten ja die heutige Folge nicht so ausdehnen, weil es ist ja schon recht spät am Abend. Und das, also für mich ist das
gleich nicht, Mitternacht, genau.
Für mich ist das nicht die optimale Podcast-Zeit. Ne? Ich drehe schon so ein bisschen ab, sage ich jetzt
ich
mal.
Ich habe extra noch was gegessen vor der Aufnahme, damit ich hier nicht ins Loch falle.
Das habe ich nicht gemacht, nein. Das
und ich habe hier noch ein leckeres Franzbrötchen liegen.
Ach ja, nee, das ist mir zu süß. Nee. Also abends ist mir das zu süß. Nee.
Ja, also etwas Süßes brauche ich noch. Ich hätte die Wahl zwischen Franzbrötchen, Maßriegel oder Twix. Sonst ändert sich nichts. Ja,
aber naja, außer der Name. Ne?
Wie bitte?
Außer der Name, sonst ändert sich nichts.
Ach so, ja, ja, genau. Sie ist auch die Frage, das linke oder das rechte. Ne?
Ja.
Komm, egal.
Also wenn das jetzt politisch gemeint ist, dann eher das linke.
Nein, nein. Nein, das war jetzt wirklich nicht politisch gemeint. Ich habe eigentlich immer auf, oder was ist immer, ich habe auf die Werbung angespielt.
Ach so,
links,
okay.
Rechts.
Gut, gut.
Hauptsache knackig. Gut.
Aber
jetzt fangen wir wirklich mal an.
Lass uns doch mal anfangen und lass uns direkt mit dem iPhone 16e einsteigen.
Ah, okay. Ja, 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 gerne.
Das neue Familienmitglied.
Ja, ich hätte, oder wir hatten ja über den Namen auch spekuliert, weil es da gab, ja, es gab ja Gerüchte im Vorfeld, dass sich der Name ändert. Ich hatte, glaube ich, gesagt, ich glaube nicht dran. Und ich wurde jetzt eines Besseren belehrt.
Ja, ich habe auch nicht so richtig dran geglaubt. Aber das neue Familienmitglied hat großes Potenzial, das schwarze Schaf der Familie zu werden. Sagen wir es
ja,
mal so.
Bleib mal kurz mal beim Namen, weil ja, 16e, mhm, laut Apple steht das E ja für nichts.
Es gab da irgendwie so ein Interview von einer,
ja, genau,
Marketing-Dame.
Drauf, genau, ja, genau.
Die hat
genau
irgendwas mit Entry gesagt.
Nicht Entry, sondern
Essential?
Das wäre das iPhone für Everybody.
Everybody, ja. Und
für
da,
alle, jedermann.
Ja, aber das,
und ich so, jetzt hat sie doch irgendwie das E noch mit ins Spiel gebracht. Ja. Wobei laut Apple hat das E keine Bedeutung mehr.
Also ich würde sagen, Essential wäre passend oder auch Expensive.
Für das, was du kriegst, ja, da kommen wir.
Kommen wir zum Schluss zu. Ich glaube, das ist besser, sonst.
Wie Entry könnte auch sein. Das ist ja, ja, das Einstiegs- oder das günstigste iPhone in der Familie.
Ja.
Aber wie gesagt, zum Preis kommen wir, glaube ich, eher zum Ende der Diskussion hin. Mhm. Aber bitte, ja. Wie gesagt, ich wollte das mit dem Namen nur kurz nochmal erwähnen, mit dem
ja,
E.
Also ich finde das eh etwas merkwürdig, weil ganz früher stand es ja für Education. Ne? Also es gab ja diesen, genau, diesen E-Mac, mhm, ne? Ganz, ganz früher, der war ja auch schneeweiß, den gab es ja auch nur in weiß und den gab es ja auch nur für Bildungseinrichtungen und für Studierende und für Schüler etc. Und den konnte man ja so offiziell gar nicht erwerben. Es sei denn, man hatte halt die dementsprechenden Nachweise. Und deswegen finde ich das eh etwas unglücklich. Aber wahrscheinlich erinnert sich da sowieso keiner mehr dran an das Ding. Die,
an den iMac? Ja, wahrscheinlich wenige. Ja.
Also es sei denn, man ist schon so lange dabei, wie wir beide, mhm, das sind. Gut. Fangen wir mal an und ich versuche für das Gerät doch sehr viel positive Worte zu finden und ich bin froh, dass es schon ein paar Tage her ist, dass eben das Gerät auf dem Markt ist.
Da konnte
es ein
bisschen sacken.
Da konnte sich das so ein bisschen sacken, das Ganze, und ich konnte mich so ein bisschen runterkochen, weil es hat doch sehr viele gemischte Emotionen bei mir ausgelöst, das ganze Gerät. Angefangen damit, dass es das nur in zwei Farben gibt. Man hat das Product Red ja komplett gestrichen, das Vorgängermodell gab es ja noch in Product Red. Und ich glaube noch irgendeine andere Farbe, weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall gab es das in Product Red. Und dieses 16e gibt es nur in Weiß und in Schwarz. Ich vermute mal, Apple hat die genauen Verkaufszahlen der SE-Geräte und hat das hoffentlich sehr gut ausgewertet. Und es ist zum Schluss gekommen, ja, Schwarz und Weiß verkauft sich immer, streichen wir die anderen Farben raus. Gut.
Oder
ja,
man behält sich ein paar Farboptionen halt noch für so ein Mid-Cycle-Refresh oder sowas über.
Ja, fürs nächste Update. Oder für den Mid-Cycle. Nicht fürs Update, sondern für den Mid-Cycle. Du
bringst einfach nur eine Farbe, weil früher hatten wir ja auch ab und zu mal den Fall, dass wir das Product Red erst später bekommen haben.
Ja.
Vielleicht ist das, oder wie gesagt, wäre da auch eine Möglichkeit. Weil die Frage ist ja jetzt auch, die sich mir stellt, sind wir jetzt in einem jährlichen Update-Zyklus drin?
Wenn könnte man die annehmen. iPhone 16
heißt, genau.
Ja.
Wie gesagt, mit dem iPhone 16 würde ich sagen, liegt der Verdacht nahe.
Ja.
Weil da jetzt an dem 16er irgendwie für 2 bis 4 Jahre festhalten.
Kommt doof.
Wird ein bisschen, ja.
Ja. Also ich vermute auch, dass Apple das Gerät jährlich updaten wird. Zwar dann halt nicht mit den iPhones, also mit den normalen, regulären iPhones, sondern auch halt als Frühjahrs-Event, wie es das halt im Moment oder jetzt auch gegeben hat. Im Zeitraum Februar, März wird dann wahrscheinlich dann wieder ein 17e kommen in irgendeiner Form. Vermute ich mal, ja. Ob das jetzt der richtige Weg ist, das wird sich zeigen. Muss man schauen. Weil ich vermute mal, da, wo sich das iPhone SE vorher etabliert hat, im Business-Bereich, im sehr günstigen Business-Bereich, wird das jetzt keine große Freunde finden, dieses 16e. Also ich habe schon viele Stimmen gehört aus dem Business-Umfeld, die gesagt haben, ja, das ist ja nicht so attraktiv. Liegt nicht am Feature-Set, sondern eher am Preis. Kommen wir aber später noch zu. Lass uns erstmal durch die Features durchgehen. Und dann sieht man auch schon, dass das Gerät so einige Unzulänglichkeiten hat. Es hat einen A18-Chip mit 8 GB RAM. Aber, da kommt schon die erste Einschränkung, wir haben nur 4 GPU-Kerne anstatt 5 GPU-Kerne. Und ich vermute mal, da werden halt Geräte oder SoCs verarbeitet, die halt nicht die Spezifikation erfüllt haben und die nicht durch die Qualitätskontrolle gekommen sind, wo dann einfach ein GPU-Kern ausgeknipst wird. Da wird einfach Ausschussware, in Anführungsstrichen Ausschussware, weiterverwendet. 6,1 Zoll OLED-Display weiterhin nur mit 60 Hertz. Da habe ich auch nicht mehr erwartet. Gerade bei dem Gerät habe ich da nicht mehr erwartet. Es wäre jetzt kurios gewesen, wenn sie jetzt da zum Beispiel ein 90 Hertz Display eingebaut hätten. Haben sie leider nicht. Wir haben die Notch, das war ja auch mehr oder weniger vorhergesagt, obwohl es da ja immer so Diskussionen gab, ob eine Dynamic Island oder eine Notch kommt.
Genau, aber damit habe ich eigentlich schon gerechnet. Ja.
Damit habe ich eigentlich auch gerechnet. Wir haben einen Action-Button, okay, hat das Ding bekommen. Wir haben keinen Camera-Button, okay, kann man mitleben, muss man mitleben. Und wir haben, das war ja auch bis zuletzt immer wieder in der Gerüchteküche, das erste Gerät mit dem eigenen Apple-Modem. Nennt sich C1, steht wahrscheinlich für Cellular etc. oder Connection. Apple hat das jetzt nicht genau spezifiziert, für was das C letztendlich steht. Und das soll ja auch dazu beitragen, dass das Gerät sehr energieeffizient ist. So konkret haben sie sich da jetzt noch nicht zu geäußert. Das wird man dann, oder was es genau alles beinhaltet oder wie das Ding aufgebaut ist. Also da haben sie sich relativ bedeckt gehalten. Sie haben halt nur gesagt, dass es dazu beiträgt, dass das Ding eine hervorragende Connection, eine 5G-Connection hat und energieeffizient ist.
Aus der kompletten iPhone-Familie ist ja das 16e jetzt das iPhone mit der längsten Batterielaufzeit.
Mit 26 Stunden Video-Wiedergabe, ja. Bin ich gespannt, was dann wirklich die realen Werte sind. Letztendlich wird da niemand 26 Stunden gespannt. Videos schauen. Ja. Das ist ja jetzt nicht keine alltagsnahe Anwendung, ne? Sag ich jetzt mal.
Genau. Ich bin mal gespannt, wie das Modem in freier Wildbahn dann performt, ja. Ob das das halten kann, was sich Apple davon verspricht, ja.
Apple hat ja große Pläne und heute gab es ja auch schon die ersten Überschriften. Sie bauen schon am C2 und basteln schon am C2-Modem. Ja. Würde mich jetzt wundern, wenn sie es nicht tun würden. Genau, ne? Genau. Das wäre fatal, wenn sie nicht an der nächsten Generation arbeiten würden.
Genau. Ja. Was jetzt auch wieder, beziehungsweise es waren, ich habe einen sehr schönen Artikel gefunden gehabt, allerdings jetzt nur in Englisch, der ursprünglich mal aus dem Spiegel anscheinend kam. Da ging es unter anderem, oder war noch mal ein bisschen halt jetzt Interview Apple in Bezug auf das C1-Modem mit drinne, was da halt ganz schön zu sehen war, ja, wie oder was Apple da halt, beziehungsweise es wurde ja in München entwickelt, das Modem, wie Apple da oder davon gesprochen hat, beziehungsweise welchen wird sie auch den Münchnern da zurechnet und wie engagiert sie da gearbeitet haben, wie sie es noch ausbauen vor Ort.
Mhm.
Das ja auch, ja, die sind kräftig weiter am Investieren in den Standort in München. Und ja, da war eigentlich auch schon rauszulesen, was da, beziehungsweise dass das in Zukunft noch einiges an neuen oder an modernen Versionen bringen wird, die wahrscheinlich durch die komplette Familie dann einfach durchgehen.
Naja,
man muss halt jetzt mal gucken, wie sich das in dem 16e bewährt.
Mhm.
Und was dann die nächsten Geräte sind, ob es zuerst in die iPads kommt oder dann doch in die iPhones. Die Gerüchte sind jetzt heute auch wieder aufgeflackert, ja, oder haben wieder ein bisschen Wind bekommen, dass es vielleicht doch in die MacBooks.
Ich wollte es gerade sagen.
Kommen soll.
Ja, ja.
Mit den eigenen Chips, dass es jetzt soweit ist, mhm. ja, nach gefühlt 100 Jahren, ja.
Aber jetzt wäre ja der richtige Zeitpunkt, das auch in die MacBooks reinzubringen. Ich meine, gut, der Zeitpunkt,
ja, klar.
Der war ja schon früher da, nach der Meinung der Apple-User, klar, aber wenn nicht jetzt, wann dann?
Ne? Also man hat ja schon vor dem MacBook Air ja immer schon gesagt, und gerade auch mit dem mit dem kleinen PowerBook und generell mit den PowerBooks ja dann auch, hier, da fehlt halt Cellular, ja. Und ja, das ist eigentlich das, was wir damals auch alle gesagt haben, ja, auch mit den PowerBooks, beziehungsweise dann ja, als es in die MacBook-Familie dann überging, und gerade mit dem MacBook Air, wo man dann wirklich gesagt hätte, wenn man schon sowas Ultramobiles hat, dann doch bitte auch mit integriertem Modem, aber ja, bis jetzt, war immer die Antwort, dann tether doch deine Verbindung vom iPhone.
Ja. Das ist nach meiner Meinung eine Notlösung, aber nicht so komfortabel, wie wenn ein Modem implementiert ist im Gerät.
Ja, klar, wenn ich geschäftlich unterwegs bin mit meinem Geschäftshandy oder so und dann Macs nutzen würde und nicht einen anderen Hersteller, wo es zig Geräte mit SIM gibt, ja, klar, dann würde ich wahrscheinlich auch gerade auch wegen dem Firmennetzwerk dann über mein Firmen-iPhone ins Netz gehen. Aber ansonsten, mein Privat, da kann es gibt ja mittlerweile genug WLAN überall, ja, und nirgendwo, dass du da wahrscheinlich besser oder einfacher dich irgendwo ins WLAN eingebucht hast, als mit deinem iPhone die zu tethern, aber.
Naja, das Tethern läuft eigentlich relativ okay und stabil. Viele Probleme gibt's jetzt nicht. Aber du drehst natürlich auch die stärker an der Akkulaufzeit von dem Gerät. Ne?
Ja,
das wird beansprucht. Also es ist nach meiner Meinung keine saubere Lösung. Es funktioniert zwar alles schön und gut und für das gelegentliche Benutzen ist das auch okay. Aber wenn jemand das sehr viel nutzt, würde ich das jetzt nicht empfehlen, da über Tethering zu arbeiten.
Ja.
Ist meine Meinung. Gut. Wird sich ja hoffentlich in naher Zukunft ändern und wir werden MacBooks sehen mit einem C1 oder vielleicht dann erst mit einem C2 Modem. Schauen wir mal. Ich glaube, es wird erst beim C2 soweit sein. Vermute ich.
Das ist anzunehmen, ja, C2, C3, wie auch immer.
Ja.
Wobei, ich bin da immer noch nicht so überzeugt von, dass es auch wirklich kommt. Ja.
Bei C3, da machen sie noch ein PO hinter.
Das oder ein P0, ja.
C3, PO, P0? Der heißt doch PO.
Ja, 0 kannst du ja auch als O lesen.
Ja, okay.
Wie gesagt, P0 würde ja passen.
Ich glaube, da bekommen sie dann Probleme mit Disney.
Ja, deswegen macht eine Null draus.
Genau. Gut, das Ding hat keinen U2-Chip und da sind wir schon bei der ersten großen Unzulänglichkeit, die mich persönlich sehr stören würde, weil man halt so gewisse Funktionen dann halt nicht zur Verfügung hat. Zum Beispiel Precision Finding in Kombination mit AirTags oder den AirPods etc. Und gerade Precision Finding habe ich jetzt in den letzten Tagen, noch Wochen, seitdem ich ein 15 Plus habe, doch sehr schätzen gelernt. Also das ist ein Komfort-Feature, was ich nicht mehr missen möchte. Also der erste große Minuspunkt für mich. Und der zweite große Minuspunkt für mich ist kein MagSafe. Warum hat das Ding kein MagSafe? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, das kann uns nur Apple beantworten. Viele haben spekuliert, sie haben es deswegen rausgelassen, weil dadurch der Akku größer werden konnte. Ja, kann sein, weiß ich nicht. Aber ob das so viel ausmacht, ob das so groß ist, dass man diesen Magnetismus halt nicht mehr ins Gerät reinbauen konnte, ich glaube, das ist ein Upselling-Grund. Sie wollten halt noch mehr negative Punkte oder mehr Differenzierungen schaffen zu dem 16er respektive zum 16er Pro. Ich glaube nicht, dass es ein Designproblem ist. Hm. Wenn es wirklich ein Größenproblem ist, könnte ich mir auch vorstellen, dass wir MagSafe im iPhone 17 Air, also dem ganz dünnen Gerät, auch nicht mehr sehen werden. Dass sie das dann auch rausstreichen. Aufgrund der Größe.
Könnte sein, ja.
Aber gerade MagSafe, das ist so ein, für mich so ein wichtiges Feature. Autohalterung, also meine Autohalterung basiert auf MagSafe. Mein Zubehör basiert auf MagSafe. Ich habe eine kleine Mini-Powerbank. Ich habe ein Wallet, was auf MagSafe-Technik basiert. Gut, man könnte das Gegenargument raushauen und sagen, es gibt MagSafe-Hüllen, wo man das halt nachrüsten kann. Aber das ist ja auch keine elegante Lösung, wenn man auf eine Hülle angewiesen ist, um halt MagSafe realisieren zu können. Also ich finde, das ist schon eine sehr einschneidende Maßnahme und ein sehr großer, wichtiger Punkt, den sie hätten nicht streichen sollen, ist meine Meinung.
Ja.
Dann haben wir auch nur QI1, das heißt, das Ding lädt, also man hat ja eine Möglichkeit, es wireless zu laden, halt nur nicht in Kombination mit MagSafe, und das Ding lädt nur mit 7,5 Watt wireless, auch ein Negativpunkt. So, und dann kommt wohl der größte Negativpunkt, das Ding kostet 699 Euro mit 128 Gigabyte. Und das ist üppig.
Das ist eine ordentliche Ansage.
Ja, das ist üppig. Das Vorgängermodell wurde damals für 549 Euro verkauft. Startpreis, es ging ja dann runter auf 429 nach einer gewissen Zeit. Allerdings muss man fairerweise auch dazu sagen, mit 64 Gigabyte Speicher. Aber 699 ist viel, viel zu teuer. Für das, was man bekommt.
Ja, vor allem, sie werben ja mit der Aussage großartiger Preis.
Nein, ist es nicht. Ist es nicht.
Das würde ich mal so, finde ich schon sehr mutig, ja. Großartiger Preis.
Also entweder hätten sie mit den Spezifikationen nach oben gehen müssen, damit dieser Preis gerechtfertigt wäre, was aber allerdings nach meiner Meinung sinnlos ist, weil dann wäre man ja zu nah am normalen 16er, oder der Preis hätte nach unten gemusst. 5,49 wäre okay gewesen, selbst mit knirschenden Zähnen auch 5,99, aber das ist dann so die absolute Schmerzgrenze nach meiner Meinung. Aber 6,99 ist viel zu teuer. Ich habe heute mal geschaut, was ein normales 16er kostet. Derzeit bei Amazon 849 Euro.
Oh, bei Apple auf der Seite sind es 9,49.
Ja, ne? Bei Amazon ist gerade im Angebot. Ne? Natürlich muss man fairerweise dazu sagen, ja, das ist so ein bisschen nicht richtig verglichen. Ja, was heißt nicht richtig verglichen? Ich bekomme es halt für 8,49, wenn ich es nicht bei Apple kaufe. Und bei der Preisgestaltung von 8,49 zu 700 bin ich der Meinung, dass es sich lohnt, diese 150 Euro mehr auszugeben.
Ja, ne, auf jeden Fall. Vor allem, du kannst ja auch den Preis nicht mit dem noch im Verkauf befindlichen 15er vergleichen. Das 15er kann keine Apple Intelligence.
Richtig, und das höre ich auch die ganze Zeit, dass ganz viele das mit den 15er Modellen vergleichen. Nein, ich glaube, der Vergleich hinkt ein wenig. Wenn sollte man.
Klar, ja, man kann auch wieder, ja, aber die Kamera und da und da und da. Und das ist deswegen, wie gesagt, der Vergleich doch mit dem 15er. Aber gerade da finde ich, das ausschlaggebende Feature für den Vergleich sollte eigentlich Apple Intelligence sein. Weil das ja auch wieder mit dem 16e beworben wird. Und das ja eigentlich auch das Feature ist, ja, was Apple sagt, ist mit eins der Features der neuen iPhones.
Ja.
Und klar kann, ja, sei froh, dass du Intelligence in dem 16e hast. Ey, Freund, release heute bitte ein neues iPhone, was es nicht kann. Wie dumm wäre Apple?
Ja. Nein, also für den Preis kann ich das Gerät nicht empfehlen. Ist meine Meinung. Stehe ich auch zu.
Ich täte mir schwer damit. Ja. Weil es ist schon, wie gesagt, ein sehr stolzer Preis. Und wenn man gerade auch mal guckt, was man im Android-Bereich dafür bekommen kann, auch, klar, auch da wieder, du kriegst kein Android-Gerät mit iOS, ist ganz klar.
Ja.
Aber wenn wir über günstige, aber trotzdem technisch gut ausgestattete Smartphones reden, gibt es einige sehr interessante Android-Geräte, die preislich attraktiver sind.
Ja.
Und Apple geht meiner Meinung nach da sehr selbstbewusst in den Markt mit den 6,99. Ich habe da aber Bauchschmerzen mit. Ich habe da echt Bauchschmerzen mit, weil der Sprung ist halt gerade zum SE schon, klar, du kriegst da mehr und Apple Intelligence und du hast das neue Design und bla bla bla, aber wobei, was ich sagen muss, ist, dass mir die Rückseite eigentlich ganz gut gefällt.
Naja,
klar, siehst du da auch wieder, du hast nur eine Kameralinse da dran, ja, und du hast bist halt eingeschränkt, was jetzt die Kameratechnik betrifft, aber so in Anführungszeichen minimalistisch finde ich eigentlich ganz nice.
Ja, es ist ein iPhone 14, ne? So vom Rückseitendesign mehr oder weniger.
Ja, aber also, das finde ich eigentlich ganz nice.
Ja, es ist einfach für das, was man bekommt, viel zu teuer. Muss man fairerweise sagen.
Ja, viel zu würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde sagen, ist es zu teuer? Ich hätte mir eigentlich gerne so den alten Preis.
5,49.
Plus einen kleinen Aufpreis gewünscht. Wie gesagt, 5,49 ist wieder zu günstig. Du kriegst kein schlechtes iPhone. Du hast einen aktuellen Prozessor drin. Du hast, wie gesagt, Apple Intelligence. Du hast das neue Modem drin. Okay, davon hat wahrscheinlich der Kunde jetzt nicht direkt was. Aber du kriegst ja schon wirklich auch Technik fürs Geld. Klar, du hast die Notch drin, okay, aber irgendwo musst du ja auch wieder ein bisschen Abgrenzung haben nach oben hin, ja. Aber 6,99, also wie gesagt, so 5,99, ein Fuffi teurer als vorher.
Ja, gut, also okay, aber ja, 5,99 wäre okay gewesen. Also ich glaube
5,89 noch schöner, 5,79 okay, aber 6,99 ist schon.
Ja.
Selbst 6,49 würde besser klingen. Du hast ja den Speicher verdoppelt und okay, ja, aber 6,99 ist schon.
Ja, auch gerade wenn man sich anschaut, dass man 16er für 8,49 bekommt.
Ja. Ja, man muss, und das ist ein legitimer Vergleich, weil du vorhin gesagt hast, ja, Apple mit Apple-Preis etc. Nee, man muss den Marktpreis draußen gucken.
Straßenpreis.
Genau, ganz normal. Man muss einfach drauf gucken, was man ist ja nicht gezwungen, bei Apple zu kaufen.
Genau.
Das ist ja wenigstens noch der eine Vorteil.
Ja.
Auch wenn du nur ein Telefon mit iOS bekommen kannst, kannst du ja wenigstens draußen noch im Markt kaufen. Ja, und wenn, wie gesagt, Amazon da was im Angebot raushauen will, dann sollen sie es gerne tun, ja. Von mir aus auch günstiger. aber klar, dann soll Amazon das machen und das ist ganz legitim, dann diese Preise auch zu vergleichen. Klar, das ist jetzt wahrscheinlich kein Preis, der für die Ewigkeit ist, bis das 17er da ist. Aber du hast den Preis jetzt und gegen den Preis kannst du das auch dann definitiv vergleichen, ja.
Ja, und ich sehe gerade, wenn man sich für ein weißes 16er entscheiden würde, bekommt man es sogar für 831. Also verschiedene Farben haben bei Amazon auch verschiedene Preise.
Ja, das ist mal noch besser, wenn man da nicht gebunden ist. Ja.
Ja. Also, wie gesagt, im Prinzip ein schönes Gerät, nur ein wenig zu teuer. Und gerade kein MagSafe. Also, ich meine, das ist eine komplette Zubehörinfrastruktur, die dem Gerät verloren geht. Das ist
halt sehr schade.
Ne? Selbst eigene Apple-Produkte sind damit dann halt nicht mehr kompatibel, ohne jetzt eine extra Hülle zu haben. Der MagSafe-Lader, das Wallet etc. Okay, das Wallet gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, weil das war ja auf Feinwoven. Das haben sie, glaube ich, komplett jetzt aus dem Sortiment genommen, nach meiner Meinung. Aber etc. Also selbst Apple-Produkte sind dann halt nicht mehr damit serienmäßig kompatibel.
Und auch da wieder, es hätte, wenn man beim alten Namen geblieben wäre, glaube ich, nicht ganz so wehgetan. als jetzt wie mit Bezeichnung iPhone 16e. Weil beim iPhone 16 würde ich als Laie davon ausgehen, ja, MagSafe wäre da.
Ja. Bin ich eigentlich auch von ausgegangen, das habe ich jetzt im Nachgang auch nur aus mehreren Quellen gelesen, kein MagSafe, war ja für mich eine obligatorische Funktionalität.
Wie ich das morgens, ich habe ja die Vorstellungen nicht verfolgt und habe es erst morgens dann die Nachrichten verfolgt und da hieß es kein MagSafe und dann bin ich davon ausgegangen, kein Wireless Charging.
Das
kommt ja noch dazu.
Er hat es aber, Wireless Charging hat es ja.
Ja, klar, du hast den G1. Aber wie gesagt, kein MagSafe bin ich
beim Hören, wie gesagt,
der Nachrichten davon ausgegangen, gar kein Wireless Charging. Ja. Und das wäre.
Das wäre ja noch fataler gewesen.
Wo ich gedacht habe, was ist denn hier los? Ja.
Das dachte ich im allerersten Moment auch, aber habe dann halt mal nachgedacht, nein, das eine bringt das andere ja nicht unbedingt mit sich.
Schade ist es trotzdem.
Ja, das ist, ich meine, das gibt's seit dem iPhone 12 MagSafe. Und ich habe das so als Basic-Funktionalität eingestuft, dass ich gedacht habe, okay, das ist obligatorisch, da müssen wir jetzt nicht mehr drüber sprechen, ob ein Gerät MagSafe oder kein MagSafe hat. Also absolut Basic, eine Basic-Funktion, die auch nach meiner Meinung schon auf allen Geräten runtergetropft ist. Aber nein, es ist zwar runtergetropft, aber den Tropfen haben sie wieder abgewischt.
Ein kleines gallisches Dorf.
Ist unvorstellbar. Ich meine, dass das Ding kein U2-Chip hat, geschenkt, da kann man noch drüber wegschauen. Aber, also diesen Ultra-Wideband-Chip, aber dass es kein MagSafe hat, das ist nach meiner Meinung eine ganz große Fehlentscheidung gewesen. Und noch mehr ein Dealbreaker zum, wenn man den Preis noch in Betracht zieht, dann noch mehr, aber nein. Ich meine, vielleicht dann im 17e kündigen sie dann groß an, jetzt haben wir auch MagSafe im iPhone 17e.
Das ist wahrscheinlich, genau, das ist vielleicht wieder so ein Feature fürs nächste, ja.
Ja, meine Güte. Das macht man aber dann nicht mit MagSafe, dann hätte man sagen können, ja, dann haben wir jetzt auch den Kamera-Control-Button drin oder sowas irgendwie, aber doch nicht MagSafe, was ja eigentlich trivial ist. Ich meine, es würde mich wirklich sehr interessieren, ob es eine Designentscheidung war aufgrund des Akkus oder eine Upselling-Maßnahme und einfach nur ja aufgrund dessen, dass man halt mehr Differenzierungen schaffen wollte. Naja, ich bin ein wenig enttäuscht von dem Gerät oder von dem Preis. Naja.
Von dem Preis für das Gerät, ja, definitiv.
Genau. Ja. Naja. So ist es. Und somit ist auch der Home-Button endgültig begraben. Es gibt jetzt kein Gerät mehr bei Apple mit Home-Button. Na gut. Hat ja lange genug gedauert.
Ja.
Okay, schließen wir das Thema iPhone 16e. Für mich persönlich kein Gerät. Das muss ich nicht haben.
Gut. Ja, okay, wir sind, glaube ich, für das Gerät sowieso nicht im Markt. Aber
du, hätte das Gerät jetzt MagSafe und wäre es ein wenig günstiger, wäre es eventuell durchaus für mich eine Option. Ich meine jetzt nicht im Moment, aber vielleicht dann irgendwann ein 17e oder so. Warum nicht? Warum nicht? Aber MagSafe ist für mich zu wichtig geworden. Gut, schließen wir das Thema ab. Und schauen uns die feuchten Träume von Mark Gurman an.
Nee, danke.
Der hat ganz viele feuchte Träume. Und ich glaube, eines seiner großen feuchten Träume ist ein 32-Zoll iMac. Und immer wieder kocht er dieses Thema auf. Und irgendwann ist dieses Thema auch ausgekocht, würde ich sagen. Weil
für mich ist es das schon.
Wenn du das zu oft auch aufkochst, das Ganze wird's auch nicht besser. Irgendwann ist der grüne Tee auch ausgekocht und du kannst nichts mehr draus schöpfen aus deinen grünen Teeblättern. Dann musst du mal neue Teeblätter nehmen. Und ich glaube, das sollte er jetzt auch mal tun, weil ich glaube nicht, dass Apple einen größeren iMac an den Start bringen wird. Das würde mich doch sehr wundern. Aber er meint, Apple arbeitet weiterhin an einem 32 Zoll iMac mit Mini-LED-Display. Hm. Ich weiß es nicht.
Klar, wir haben oft genug drüber gesprochen, die Fangemeinde ist da.
Ja.
Es würde Käufer geben. Ob der Markt jetzt noch so groß ist, wie er mal war, ich weiß es nicht. Ja. Vielleicht könnte er sich wieder finden, der Markt. Die Frage ist halt nur, wenn sie jetzt mit so einem Gerät kämen, wie lange würden sie sich, oder wie viel Luft hätten sie, um das Produkt dann auch wirklich am Markt zu halten? Weil aktuell, oder was heißt aktuell, es haben ja viele ihren iMac ersetzt durch Mini oder
Mac Studio.
Studio. Mm. Ja, oder Studio. Und da ist halt die Frage, wie sind die im nächsten Upgrade-Cycle halt drin? Wir hatten jetzt gerade das Mini-Refresh, auch gerade mit dem Pro. Da haben auch einige jetzt nochmal sich den Mini geshoppt. Die sind jetzt definitiv dieses oder nächstes Jahr nicht unbedingt im Upgrade-Cycle drin. So, ja. Zumindest mal wahrscheinlich die meisten Privat- und Semi- Pro-Nutzer von dem Gerät sind wahrscheinlich die nächsten ein, zwei Jahre nicht im Upgrade-Cycle drin. Wenn die von einem iMac kommen oder früher mal ein iMac besessen haben und Fan sind und jetzt, wie gesagt, ein iMac käme, würden die sich wahrscheinlich keinen neuen iMac kaufen. Und da ist halt die Frage, ja, wie viel, also wäre es wirklich wieder eine Produktkategorie, die dann für unbestimmte Zeit da wäre? Oder würde Apple sagen, oh, das Ding kauft ja keiner, ja, dann stellen wir es wieder ein.
Wie mit den iMac Pro, den haben sie auch relativ schnell wieder eingestellt. Das Ding gab es ja auch nur für kurze Zeit.
Ja. Genau, und dann kam ja dann der neue Mac Pro.
Genau.
Ja, ja, ja. Und da ist ja die Frage, wie viel Luft oder wie lange, oder ist es wirklich eine Kategorie, die halt dann auch wirklich für die nächsten 10 Jahre oder so da sein soll. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass am Anfang die Verkaufszahlen so toll wären.
Ja.
Klar warten da viele drauf, aber wie gesagt, die meisten haben, glaube ich, mittlerweile einen anderen Mac da stehen. Und das macht die Sache nicht einfacher. Ich rechne auch nicht unbedingt damit und würde dann eher sagen, dann steckt bitte die Entwicklung in eine neue gute, nice Display-Serie ohne Mac drin und gebt uns das, ja, dass wir was Vernünftiges und Schönes und Aktuelles haben, halt für den Mini oder den Studio. Ja.
Genau. Und das ist ja auch gerade so der Punkt. Gurman spricht von 32 oder eventuell 30 Zoll. Aber die ganzen Gerüchte, die es derzeit rund um das neue Studio Display 2 gibt, die beziehen sich ja nur auf 27 Zoll. Und normalerweise ist ja Apple immer so unterwegs gewesen, 27 Zoll iMac, 27 Zoll Thunderbolt Display, immer die gleiche Displaygröße zu haben.
Ja, bietet sich ja auch an.
Würde sich auch anbieten. Und gerade wer sich jetzt eventuell dann für einen, sagen wir mal 32 Zoll iMac interessiert und sich den kaufen würde, der ist vielleicht auch interessiert, ein zweites Display reinzustellen, in der gleichen Displaygröße, in der gleichen Designsprache. Und würde es sich widersprechen, dass Apple derzeit an einem Studio Display 2 arbeitet mit 27 Zoll. Also das ist so ein bisschen widersprüchlich nach meiner Meinung. Und wäre jetzt auch nicht so konsistent im Produktline-up. Ja, also das Gerücht passt nach meiner Meinung hinten und vorne nicht rein. Obwohl ja Ming-Chi Kuo schon sagte oder schon im Jahre 2023 berichtet hat, dass wir im Jahr 2025, also dieses Jahr, ein 32 Zoll iMac sehen werden. Hat dann Gurman nochmal so ein bisschen verfeinert, das Ganze, und er geht von 2026 aus. Naja, gut. Ich halte das.
Auch dieses Jahr, ich würde mich freuen für jeden, der drauf wartet,
ja,
der dann endlich seinen iMac bekommt.
Ja, klar.
Aber
ich glaube auch, die ganzen Kunden wurden schon umkonditioniert auf Mac Mini, auf Mac Studio, und sie wurden jetzt nach meiner Meinung jahrelang von dem großen iMac wegerzogen, sozusagen, von Apple. Und wenn sie jetzt wieder mit so einem großen iMac rauskommen würden, ich glaube nicht, dass das
Vor allem, was ich auch glaube, ist, dass mit dem aktuellen iMac viele, die den irgendwo an der Theke, ja, oder als POS nutzen, ja, oder wie gesagt, an der Rezeption oder wo auch immer, irgendwo am Counter halt stehen haben, dass die sich sehr, sehr gut an die Größe gewöhnt haben.
Ja, klar.
Auch wenn sie ein bisschen kleiner ist als die 27. Mhm. Und für die ein 32er in der Situation, wo sie den einsetzen, das Ding viel zu groß ist.
Ja, da sowieso, auf jeden Fall. Der müsste dann wieder in ganz andere Bereiche hineinkommen, eben in die Pro-Schiene hineinkommen, wo halt der Mac Studio steht, wo halt der Mac Mini steht, etc. Und die Kunden sind nach meiner Meinung schon längst umerzogen worden von Apple. Und ich würde sagen, der Zug ist schon längst abgefahren. Und es ist doch gar nicht nachhaltig. Du hast, das sage ich ja schon immer und schon jahrelang, du hast ein hochwertiges Display in dem Gerät und die Technologie veraltet. Also die SoCs veralten. Es sind so viele alte iMacs in Rente gegangen mit einem 5K-Display. Ja, und die Geräte stehen irgendwo in der Ecke rum und sind nicht mehr up-to-date, was die Leistung beanlangt. Und die Displays könnte man noch hervorragend weiterverwenden. Ja. Und das gleiche Problem hätte man dann auch mit einem 32 Zoll iMac mit Mini-LEDs.
Ja, auf jeden Fall.
Ist so. Naja, egal. Ich glaube nicht daran. Und sie hätten es ja schon längst tun können, wenn sie es wollten. Weil den 24 Zoll iMac einfach nur das Grunddesign war ja da.
Nee, aber du weißt doch, bei Apple fehlen die Ressourcen.
Ja, so, denen fehlen so viele Ressourcen, dass sie da eine Invite-App gerade rausgebracht haben, wo kein Mensch weiß, was er da genau mitmachen soll.
Das ist ja mit der Software, das hat wahrscheinlich irgendein Intern am Wochenende in Swift zusammengeklöppelt. Ja.
Zwischen Zähneputzen und Haare kämmen hat das irgendein Praktikant zusammengeklöppelt. Das kann durchaus sein, ja. Gut. Auch eine App, die für mich vollkommen so von der Darreichungsform, ich kann es gar nicht, das hätte man in iMessage einbauen können, das hätte man in die Kalender-App mit einbauen können, aber eine eigenständige App mit so wenig Funktionen, kann ich nicht nachvollziehen, keine Ahnung. Vielleicht hat Apple da noch einiges mit vor, in den weiteren Versionen kann sein, aber zum aktuellen Zeitpunkt verstehe ich das Ding nicht. Gut. Lass uns noch mal über das iPhone 17 Air sprechen. Ja, wir müssen ja die Gerüchteküche am Brodeln halten. Und da gibt es jetzt neue Renderings, und die ein angeblich finales Design zeigen. Ja, da bin ich ja noch sehr skeptisch. Wenn es jetzt August wäre, dann könnte man, denke ich, etwas sicherer davon sprechen, dass es final sein soll das Design. Aber im Moment Februar.
Naja, also wenn es dieses Jahr kommen soll, ist das Design bestimmt schon fix. Das ist fest.
Ja, aber die Renderings sind wahrscheinlich noch nicht valide, die wir jetzt im Moment sehen, glaube ich nicht.
Ja, okay, das ist die Frage, welche wo sie her sind, die Renderings,
ja, und
auf welches Modell sie sich vielleicht beziehen. Ja.
Also es sollen die Renderings sein vom 17R, und man sieht eine Kameraanordnung, die horizontal ist. Also der Kamerabump ist komplett horizontal, was letztendlich, finde ich, praktisch sein könnte, wenn man das Gerät auf den Tisch legt, dann wackelt es nicht mehr, weil man ja eine durchgehende Auflagefläche hat. Dann liegt es zwar etwas erhöht, also keilförmig auf dem Tisch, aber es wackelt nicht mehr, weil man ja einen langen Kamerabump hat, von links nach rechts, ja von rechts nach links, wie man es auch sehen möchte. Und das könnte natürlich etwas praktischer sein für alle diejenigen, die kein iPhone haben wollen, was das wackelt. Und dieses Design soll sich ja danach durchziehen durch die komplette Produktlinie. Auch das iPhone 17 Pro, 17 Pro Max, das soll ja auch eine horizontale Kameraanordnung haben. Oder zumindest der Kamerabump soll horizontal sein. Ja, bin ich gespannt, ob sich dieses Design dann auch durchsetzen wird. Soll dann im Endeffekt so aussehen wie so ein Google Pixel. Die haben ja auch so eine horizontale Anordnung. Naja, muss man sich wahrscheinlich erst lange dran gewöhnen. Also ich fand das optisch jetzt nicht so schick. Ja. Und es soll, wie gesagt, jetzt 5,5 mm dünn sein, also das 17R. Man hat sich ja mittlerweile auf diese 5,5 mm geeinigt, obwohl ja ganz viele Gerüchte auch dahin gegangen sind, dass es nur 6,25 mm sein sollen. Aber nein, alle einigen sich jetzt auf diese 5,5 mm. Und dann gab es heute einen Ausreißer, der gesagt hat, nein, es sind 5,6. Okay.
4,9.
Ja, ja. Weniger. 4,9 wäre natürlich dramatisch, wenn es wirklich 4,9 gewesen wären. Glaube ich jetzt nicht, dass man das erzielen könnte. 4,9 glaube ich jetzt weniger. Naja. Und dann gab es ein ganz neues Last-Minute-Gerücht von John Prosser. Der hat sich auch mal wieder zu Wort gemeldet. Der hat gesagt, das iPhone soll eine Displaygröße von 6,7 Zoll bekommen, also das iPhone 17 R.
Wow.
Okay. Ja, ich weiß es nicht, kann ich ganz schlecht einstufen. John Prosser hatte auch oftmals recht mit seinen Prognosen, aber er hat auch oft ins Klo gegriffen. Ross Young hat gesagt, nein, es bleibt bei einer kleineren Displaygröße und in dem Fall glaube ich eher Ross Young, weil Ross Young ist ja der Display-Experte, steckt viel tiefer in der ganzen Lieferketten-Situation drin, was Displays beanlangt. Und das ist ja halt sein Leib- und Magenthema. Also glaube ich in dem Fall eher Ross Young, weil er ist der Spezialist. Und John Prosser ist so ein Allround-Leaker, sage ich jetzt mal. Also von daher glaube ich eher, dass Ross Young in dem Fall recht hat. Obwohl, wenn man sich überlegt, das 17R soll ja das 17 Plus ersetzen sozusagen, und nicht ersetzen, weil das 17 Plus wird es nicht geben, oder es soll quasi dann an die Stelle treten, wo das 17 Plus wäre. Und das 17 Plus hätte dann logischerweise ja auch 6,7 Zoll. Und das würde eigentlich auch dafür sprechen, dass das R 6,7 Zoll bekommen würde. Also von daher könnte auch was dran sein, wenn sie wirklich eins zu eins das Gerät von den grundsätzlichen Spezifikationen so ansiedeln wollen wie das Plus-Gerät, Displaygröße etc. Naja, schauen wir mal. Abwarten.
Mal, dann hätten wir Ende des Jahres, also wenn es so kommt, dann hätten wir Ende des Jahres das iPhone 16 E, das iPhone 16, das iPhone 17, das iPhone 17 R
17 und dann Pro,
die 17 Pro Modelle.
17 Pro und 17 Pro Max, genau. Mhm. Wenn es nicht vielleicht sogar ein 17 Ultra gibt, bis dahin.
Ich denke nicht, dass sie mit zwei komplett neuen Modellen in einem Jahr kommen.
Ey. Dass sie das Max vielleicht ersetzen durch ein Ultra. Kann ja sein, dass es dann ein Pro Ultra gibt. Diese Gerüchte hatten wir auch schon in der Vergangenheit. Irgendwer wird dieses.
Ich glaube nicht in einem Jahr zwei komplett neue Modelle.
Ja, irgendwer wird dieses Ultra-Gerücht wieder ausgraben. Glaub mir.
Ja, auf jeden Fall.
Gut. Das nächste Thema ist ein Dauerbrenner-Thema, mehr oder weniger bei uns. Es geht mal wieder um den Festplattenbetrug rund um das.
Ah, okay. Ich hoffe nicht, dass sie brennen.
Ja, ja, nee, das hoffe ich auch nicht. Obwohl, wenn sie brennen würden, könnte man sie halt nicht mehr in den Umlauf bringen. Wäre vielleicht sogar ganz gut.
Nein, ich meine, wenn du sie ja gekauft hast.
Ja, genau. Nein, also wir hatten ja schon in den letzten Folgen über den großen Festplattenbetrug bei Seagate gesprochen oder rund um das Thema Seagate-Festplatten. Es ist ja nicht bei Seagate, es ist.
Ich wollte gerade sagen, nicht durch
Seagate. Nein, es ist ja nicht bei Seagate, es entsteht ja irgendwo anders. Es entsteht ja höchstwahrscheinlich in Rechenzentren, die downgesized werden sozusagen. Das war ja die letzte Vermutung, obwohl die aktuelle Situation ist, eigentlich ein wenig dagegen spricht, weil es betrifft mittlerweile auch Ironwolf-Platten und das sind eigentlich keine Platten, die in Rechenzentren eingesetzt werden, weil Ironwolf sind meistens NAS, oder sind NAS-Platten und keine Server-Grade-Platten in dem Sinne, sondern Platten, die vornehmlich in NAS-Systemen eingesetzt werden. Also von daher ist das alles so ein bisschen wackelig, diese Gerüchtesituation, dass das irgendwo aus dem chinesischen Bereich kommt. Es kann natürlich sein, dass sich irgendwo jetzt ein neues Betrügernest gegründet hat sozusagen und dass jetzt die anderen Kollegen mit Ironwolf-Platten anfangen. Weiß ich nicht, keine Ahnung, wo die jetzt wieder herkommen. Zumindest betrifft das Ironwolf-Platten aus der normalen Ironwolf-Serie und aus der Pro-Serie mit 8 und 16 Terabyte bisher. Und man hat das jetzt ein wenig raffinierter gestaltet, das Ganze. Mittlerweile werden auch die Seriennummern modifiziert. Bedeutet, wenn man so eine manipulierte Platte hat und die Seriennummer eingibt, die auf der Oberseite aufgedruckt ist, erscheint bei der Garantieabfrage, man kann ja bei Seagate auf die Webseite gehen, die Seriennummer eingeben und dann erscheint halt, ob mehr oder weniger, ob die Platte noch Garantie hat etc. Und dann erscheint, dass die Platte noch Garantie hat. Dass es hier um eine relativ neue Platte handelt. Und man geht davon aus, dass die Betrüger Zugriff haben auf neue, saubere Seagate-Festplatten mit Original-Seriennummern und dass die dann halt die gebrauchten Platten dementsprechend manipulieren können. Sehr, sehr kurios das Ganze. Obwohl die Farmwerte nach wie vor halt nicht manipuliert werden und auch nicht manipuliert werden können und da dann halt die richtige Betriebsstundenzahl angezeigt wird. Aber das mit den Seriennummern setzt dann halt nochmal ganz neue Maßstäbe.
Da setzt nur eins drauf.
Ja. Also Seagate hat jetzt richtig Scheiße am Bein, würde ich mal sagen. Bei denen brennt der Baum. Und ich wundere mich nur, dass nicht bisher noch keine anderen Platten aufgetaucht sind von anderen Herstellern. Also Western Digital etc. Da hat man bisher noch nichts gehört. Ich warte ja täglich drauf. So, dann hat sich... Bitte?
Ja, nee, ich hab nur...
Weil gemacht. In Rechenzentren sind ja meistens verschiedene Platten vorhanden. Also in Rechenzentren, die so groß sind, dass jetzt mehrere tausend Platten verbaut sind, dann verlagern sie normalerweise die Risiken auf mehrere Hersteller. Zum Beispiel Backblaze oder Back, wie heißen die jetzt noch?
Backblaze,
genau. Die hatten ja auch WD, Seagate, HGST, Toshiba, alles gemischt im Sortiment. Hatten wir ja letzte Woche darüber berichtet. Und so davon gehe ich aus, dass andere Rechenzentren auch verschiedene Hersteller einsetzen. Na gut. Und das Ganze zieht sich jetzt auch noch in ganz andere Bereiche hinein, diese ganze Betrügermasche. Mittlerweile hat sich auch die Firma CBL mal wieder zu Wort gemeldet. Relativ großer Anbieter oder Dienstleister für Datenrettungen. Und bei denen sind jetzt wieder vermehrt gefälschte SSDs aufgetaucht. Dieses Phänomen hatten wir schon vor anderthalb, zwei Jahren, dass dort SSDs aufgetaucht sind, die einfach nur einen USB-Stick verbaut haben. Also ein klassisches SSD-Gehäuse und im Inneren befindet sich ein langsamer USB-Stick. Und da sind jetzt wieder ganz viele manipulierte, gefälschte SSDs aufgetaucht. Ja, auch nicht schön. Jetzt geht das wieder los.
Wo soll das noch enden? Ne?
Ja. Wo soll das noch enden? Ja, für Humane ist es jetzt geendet.
Genau.
Genau, HP kauft Humane.
Boah, ja, also wer?
Ja.
Ich frage mich, was wollen die damit?
Naja, sie haben ja das Produkt letztendlich in dem Sinne nicht gekauft. Sie haben ja das Talent gekauft und die ganzen Patente gekauft. Das Produkt wird eingestellt und jeder, der sich so ein AI-Pin gekauft hat, der hat jetzt Elektroschrott, teuren Elektroschrott. Heute habe ich also ich habe das jetzt nicht für bare Münze genommen, aber es soll angeblich einen Refund geben, dass die Kunden, die sich einen AI-Pin gekauft haben, das Geld wieder zurückbekommen. Glaube ich nicht dran. Ich glaube, da wird keiner
und das Geld zurückzahlen. Und das wurde ja in der FAQ zuerst von Humane ja gesagt, nur diejenigen, die sich innerhalb dieser 90-Tage-Frist befinden, hätten Anspruch auf einen Refund. Also sollte HP da das jetzt anders handhaben, von mir aus gerne, ja, würde mich für jeden Humane-Kunden freuen, weil wenn man überlegt, die ersten,
teuer,
die sie geschippt haben, lagen ja irgendwo um 1.000er.
Mhm.
Mit dem Paket, was sie da damals geschnürt haben. Und du musstest ja, und auch die, die danach ja noch gekauft haben, du hast ja irgendwie, was waren es, $20 im Monat für den Service zahlen müssen?
Ich glaube schon, ja.
Das kommt ja noch dazu, ja. Das ist schon nicht ohne gewesen. Dafür, dass eigentlich die ersten Reviews gleich so schlecht waren und es ja Probleme mit dem Akku gab, ja, und da ja eine Rückkauffraktion noch war, was ja auch einiges Geld gekostet hat.
Ja, ja.
Damals. Mhm. Wenn man mal guckt, was sie geraced hatten und für was sie jetzt an HP gehen, also
116 Millionen.
Ja, ja, die hatten ja einiges mehr an
Geld
zusammengekratzt, was gekratzt, oder wurde ja investiert in Humane. Das ist schon
ja. Und die Mitarbeiter sollen alle übernommen werden und sie sollen daran arbeiten, die KI-Technik von Humane in das hauseigene Geräteportfolio zu implementieren oder integrieren. Ja, bin ich gespannt. Ich meine, HP baut ja nicht nur Drucker, die bauen ja auch Server, Workstations etc. Also das muss man ja auch mal etwas... Die meisten denken, die bauen halt nur Drucker oder so, die bauen Endkundengeräte. Nein, die bauen noch ganz, 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 ganz viel mehr als nur Drucker. Laptops, Workstations, Server, Switches etc. Also von daher denke ich, das findet irgendwo Platz im Produktportfolio in irgendeiner Art und Weise. Und 116 Millionen ist für HP jetzt auch nicht so viel. Also das.
Also WebOS wurde uns ja auch erhalten, ja, durch LG.
Ja, zum Beispiel.
Da kommt WebOS heute, ist doch nicht mehr das, was es mal war. Ja.
Ja.
Gerade die als Smartphone OS gestartet im Prinzip und jetzt hast du es irgendwo auf dem Fernseher drauf, ja.
Ich hatte ein Tablet.
Das nennt sich noch WebOS.
Ich hatte mal ein Tablet mit WebOS.
Das hatte ich nie. Ich hatte alle Telefone mit WebOS, aber ich hatte nie ein Tablet.
Ich hatte ein Tablet, ja. Oh Mann, früher, wo man noch jeden Scheiß gekauft hat.
Nee, ich war fest davon überzeugt, dass WebOS
was ganz Großes wird.
Mit eins der kommen oder der zukünftigen Smartphone-OS sein wird. Wäre die Hardware ein bisschen leistungsfähiger gewesen und hätte man sich mit dem Tablet ein bisschen mehr Mühe gegeben, hätte das durchaus was werden können, weil WebOS an sich war wirklich sehr, sehr nice.
Ich habe ja auch immer gedacht, Windows Mobile wird mal was ganz Großes.
Ja, ja, da könntest du heute Microsoft noch links und rechts einer hier immer ständig drauf.
Und wir brauchen nach meiner Meinung noch mindestens eine dritte starke Kraft im Smartphone-Business. Ja. Letztendlich ist ja nur Android und iOS am Start. Und das ist zu wenig.
Egal wie viel Android-Hersteller du hast, das ist ein OS. Wenn du das kompatibel halten willst, kannst du da nicht so wild forken, wie das vielleicht, obwohl, wollen sie ja gar nicht machen. Die hauen da eine eigene UI drauf und das war's dann im Prinzip, ja. Bis auf dann wirklich auch wieder Samsung, die es teilweise auch übertreiben, aber sind alle anderen OS-Versionen da draußen, sind ja im Prinzip eigentlich dann nur ein eigener Launcher und das
im Großen und Ganzen
mehr Arbeit, die drin steckt, aber gerade diese 0815 China-Dinger, das ist ja im Prinzip, wie gesagt, wenn überhaupt noch ein eigener Launcher drauf und das war's dann und dann hast du vielleicht keine Google-Apps drauf, aber ansonsten kannst du ja trotzdem alles im Prinzip installieren drauf.
Ja.
Aber Als Android, ja. Mhm. Wenn du Glück hast, eine aktuelle Version. oder eine relativ aktuelle Version. Aber es ist Android, damit Google. Und das war's dann. Ja, selbst Samsung musst du mal gucken. Ja, Tizen liegt irgendwo noch in der Schublade, aber das wird ja wahrscheinlich auch nichts werden, außer sie fühlen sich dazu genötigt. Ja. Mhm. Selbst auf ihren Smartwatches haben sie mittlerweile Wear OS drauf. Da ist nichts mehr. Ja.
Leider.
Und da kann man immer wieder sagen, ja, es gibt ja Alternativen zum iPhone und du hast die ganze Android-Geräte und da ist Wettbewerb da. Es fehlt Wettbewerb.
Ja.
Selbst Nokia hätte was machen können damals. Die haben es verschlafen. Ja.
Nokia hat es nicht ernst genommen, das ganze Thema.
Was machen die denn heute noch? Ja, wie gesagt, Sony Ericsson, was machen die denn heute noch? Ja.
Naja, Sony macht noch Smartphones, aber Ericsson ist nach meiner Meinung aus dem Smartphone-Markt ausgestiegen.
Ja, aber was machen die heute noch an? Das sind doch alles.
Ja, das gibt ja diese Xperia-Smartphones, die gibt es ja weiterhin noch.
Geräte, aber Markt ist doch.
Das sind aber nur Enthusiasten, die sich so ein Xperia kaufen. Ja.
Das guck doch mal, selbst Moto, ja, mit ihren Flips und oder wie sie heißen. Selbst da, wo kriegst du da groß was mit oder siehst du was draußen? Die Geräte sind da, die sind am Markt, die kannst du bei Amazon kaufen, aber die.
Ja, aber ich glaube,
dass. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich so verkaufen.
Ja. Das ist auch nicht so unsere Bubble. Also wir sind jetzt nicht so tief im Android-Thema drin als im iOS-Thema. Und ich glaube, da wird schon irgendwas eine Akzeptanz im Android-Markt sein von diesen ganzen Moto-Geschichten. Aber wir kriegen das halt nicht so mit.
Nee, aber selbst wenn du mal guckst im privaten Bereich oder auch jetzt hier mit Kollegen, wenn da jemand mit Android unterwegs ist, wenn überhaupt, ja, weil es ist doch sehr viel iPhone, wenn aber jemand mit Android unterwegs ist, ist es entweder ein Samsung, also auch nicht unbedingt ein Galaxy, sondern dann die A-Serie oder so vielleicht noch. Und dann wird es auch schon wieder dünn, ne?
Ja.
Da brauchst du keinen Fragen irgendwie nach einem Nothing Phone oder so, ja. Das sagt dir alles gar nichts.
Ja, stimmt.
Da kannst du Glück haben, dass sie über den Provider vielleicht irgendwie mal was anderes gehört haben. Aber das war's dann auch, ja.
Ja, Samsung ist, wenn ich mal so überlege, Samsung ist mit der A-Serie weit verbreitet, ja. Ich meine, Samsung,
alles ab.
Ja, von ganz billig bis mittelbillig bis ganz teuer.
Deswegen, was mich wundert ist ja, beziehungsweise Samsung hält es da ja wie VW früher. VW hat ja auch gesagt, unsere A-Klasse ist der Polo, ja. Und Samsung sagt ja auch, unser iPhone SE, ja, da haben wir genug im Angebot unten, ja. Was heißt unten, aber in dem günstigeren Preissegment, ja. Da kriegt er auch ein Samsung, da kriegt der Samsung Qualität, aber es steht halt nicht Galaxy drauf. Ja, kann man machen, ja.
Ja. Das stimmt. Gut. So ist es.
Ja, aber Humane, ich hätte nicht, also ich habe zum Verkauf oder zu den Nachrichten mit Humane habe ich ja ein bisschen was gelesen und unter anderem auch einen Bericht, der vor einem Jahr oder so ja schon gesagt hat, wenn das Projekt scheitert oder so, einer der, wo er sich vorstellen kann, dass zuschlägt, ist HP und ist so, was hast du denn damals geraucht, dass du dich da schon irgendwie auf HP eingeschossen hast?
Ja.
Aber okay, ja, das war halt eine Weise oder gut an der Glaskugel gerieben, ja. Aber ich hätte nicht gedacht, dass HP da
ja, gut,
zuschlägt. Auch nicht wegen der wegen
Server, Workstations etc. meinst du?
Wegen
Talent oder den Mitarbeitern.
Oder den Patenten. Ja. Wegen den Mitarbeitern oder wegen den Patenten. Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet, ja, aber.
HP gucken, ist größer aufgestellt, als wir uns das alle so vorstellen.
Du hast ja eben schon gesagt, aber ich hätte es trotzdem nicht mitgerechnet, dass HP da zuschlägt, ja.
Und in den Staaten nochmal eine ganz andere Nummer. Das ist bei uns in der Wahrnehmung gar nicht so verankert, dass die auch viel mehr andere Dinge machen.
Aber von allen Releases, die wir jetzt die letzten Jahre hatten, war das mit einer, der mich am wenigsten interessiert hat.
Ja.
Muss ich auch sagen. Der hat mich ja null irgendwo. Gar nicht. Ja.
Das Einzige, was mich damals so ein bisschen hoffnungsvoll gestimmt hat, das war, dass die beiden Mitarbeiter oder die beiden Gründer von Apple gekommen sind. Ne? Aber wenn man sich dann so anschaut, wie sie aufgetreten sind und was sie so von sich gegeben haben, dann hat sich das alles so ein bisschen
letztendlich war.
Relativiert, ja. Sie haben falsche Prioritäten gesetzt. Sie waren zu stark auf das Design fokussiert und zu wenig auf die eigentliche Technik. Das Ding war zu langsam, die Antwortzeiten waren miserabel. Da war so viel Bereichen unzulänglich unterwegs. Das war der Hammer, war der Wahnsinn. Falsche Prioritäten.
Aber auch da musst du wieder sagen, auch Samsung hat in diesem oder in dieser Art von Gadget jetzt keine Zukunft gesehen. Sonst hätten sie vielleicht noch was Eigenes gemacht, ja.
Ja.
Weil ansonsten baut ja Samsung auch alles.
Ja, was nicht.
In dem Gadget-Bereich. Mhm. Ja,
Smart Ring haben sie auch am Start.
Genau, das haben sie auch, ja. Aber wie gesagt, sowas? Nö.
Ja.
AI-Pin zum Anstecken?
Nee. Ja, auch das Konkurrenzprodukt, was so ähnlich war, dieser Rabbit, von dem hat man ja auch nichts mehr gehört. Das Ding ist ja auch in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Naja gut, die beiden Gründer haben jetzt 116 Millionen US-Dollar. Da können sie was Neues an den Start bringen.
Na, da bleibt aber auch nicht viel hängen.
Oder in Rente gehen.
Oder auch nicht, ne.
Ja. Kommt drauf an, wie viel Verbindlichkeiten sie noch haben, etc. Keine Ahnung.
Okay, ein paar Investoren hätten gerne was zurück, ja.
Ja. Naja. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Und ob die Kunden ihr Geld wiederbekommen. Bin ich gespannt. Viele können es ja nicht gewesen sein. Naja. Gut. Dann lass uns doch mal zum Schluss in die kleine Gadget-Ecke abbiegen. Und das geht heute auch relativ zügig, weil ich über ein Produkt spreche, was eigentlich nur in einer Funktion erweitert wurde. Bedeutet, es gibt jetzt zwei Produkte aus dem Hause Satechi. Es gibt einmal den Satechi 4-Port USB-C Hub mit Power Delivery. Das ist das neue Produkt, worüber ich gleich kurz sprechen werde. Und es gibt einmal den Satechi 4-Port USB-C Hub ohne Power Delivery. Bedeutet letztendlich, dass die neue Version oder die Produkterweiterung 100 Watt Power Delivery Pass-Through an Bord hat oder eine Pass-Through-Ladung. Das heißt, dass die Ports auch dementsprechend Power durchführen und man ein Netzteil anschließt und die Ports dann halt auch Strom führen. Ansonsten ändert sich nichts. Die Geräte oder die Ports unterstützen weiterhin USB-C 3.2, Gen 2. Wir haben 4 Anschlüsse, 10 Gigabit in der Sekunde und sonst hat sich an dem Produkt nichts verändert. Es wurde letztendlich nur eine Funktion hinzugefügt. Und ich kann über das neue Produkt gar nicht viel sagen, weil ich es erst seit ein paar Tagen im Einsatz habe oder in meinem Testszenario habe sozusagen. Ich kann allerdings über das alte Produkt ein paar Worte verlieren, weil das habe ich öfter eingesetzt oder das habe ich auch wesentlich öfter benutzt. Das lief hervorragend, hat keine Probleme gemacht und es hat das getan, was es tun sollte. Den USB-C-Port vervielfältigt. Klassischer Hub, weil nicht jeder benötigt jetzt eine Dockingstation mit ganz vielen fancy Anschlüssen. Die meisten brauchen letztendlich nur mehr USB-C-Ports und das hat dieser kleine, schicke, wertige Hub auch getan. Er hat den USB-C-Port vervielfältigt und die Produkterweiterung kann jetzt eben auch Power Delivery. Ja, kleine feine Produkterweiterung. Und Kostenpunkt, die beiden Produkte liegen auch sehr nah beieinander. Ich glaube, der eine kostet 45 und der andere kostet 47 Euro bei Amazon. Das schwankt immer so ein wenig. Letztendlich würde ich empfehlen, die 3 Euro mehr auszugeben und das Produkt mit Power Delivery zu kaufen. Ich bin auch überfragt, ob das Produkt ohne Power Delivery irgendwann aus dem Sortiment genommen wird. Das weiß ich nicht. Entzieht sich meiner Kenntnis. Vielleicht werden jetzt noch die letzten Geräte abverkauft und es wird dann nur noch ausschließlich das PD, also das Power Delivery Produkt geben. Ja. Auch so ein Segment, der sich nie so richtig weiterentwickelt hat, finde ich. Also im USB-Bereich mit USB-A-Anschlüssen gibt's ja Hubs in allen Ausprägungen und da gibt's ja Hubs wie Sand am Meer. Und im USB-C-Bereich gibt es entweder nur diese großen Dockingstations, aber so klassische Hubs, wie ich das jetzt gerade vorgestellt habe, gibt es ganz wenig am Markt. Satechi ist da eine Ausnahme, aber so eine inflationäre Flut, wie es damals bei den USB-A-Hubs gab, gibt es da im USB-C-Bereich gar nicht.
Hm. Ja. Eine Frage. Ich kann ja wahrscheinlich jeden der 4 USB-C-Anschlüsse mit Strom versorgen. Also ja. Oder Strom oder mein Netzteil anschließen.
Genau.
Geht der Strom auch über das Kabel?
In den Mac also rein.
Über das verbaute Kabel, nicht in den Mac, sondern generell über das Kabel raus. Was ich anschließe, ist ja wurscht. Das muss ja kein Mac sein.
Also du meinst, wenn ich jetzt das Netzteil an den Hub anschließe, ob der Rechner dann geladen wird?
Nee, ob der Connector, ob am Connector Strom rauskommt. Ob der Rechner, wie gesagt, mir geht's ja nicht jetzt darum, dass ich den an mein MacBook oder so anschließe, sondern ich könnte den ja auch an zum Beispiel mein Steam Deck ranhauen, weil das Steam Deck hat ja nur einen USB-C-Anschluss.
Ich habe es jetzt nur mit meinem MacBook Pro ausprobiert und das funktioniert. Das ist ja das,
okay,
also aber allerdings nur maximal mit 100 und mit 100 Watt.
Das ist ja kein Thema.
Ne? Weil das, ja Thema. Ja, ja. Das MacBook Pro 16 Zoll braucht ja ein bisschen mehr. Der nimmt ja halt die 100 Watt, die er bekommt.
Nicht das. Ja.
Und gut ist. Ja? Also weil das MacBook liegt, glaube ich, mit 100, ich weiß es nicht genau, aber er zieht, glaube ich, ein bisschen mehr als 100 Watt. Hm. Also das große MacBook Pro 16 Zoll. Bei den kleineren Geräten ist es ja, sieht es ja ganz anders aus, aber das große braucht ein wenig mehr, wenn ich richtig informiert bin. Ja, das geht, ja. Und letztendlich werden dann auch alle anderen Geräte dann damit versorgt, weil Strom ist letztendlich Strom.
Also für mein Steam Deck habe ich ja so ein kleines Dock, das ist ja kein Thema, da kannst du ein Netzteil anschließen, passt.
Ja.
Das Problem ist halt, das willst du ja auch nicht überall mit hinschleppen. Und ich habe einen kleinen Hub, der halt so, der ist jetzt nicht wie das hier quadratisch, sondern das ist halt so ein bisschen breit, ja, da mit USB. Aber da kannst du halt kein Netzteil anschließen.
Weil die PD-Funktion, also die Power Delivery-Funktion fehlt, ganz klar.
Genau.
Und das hat halt der neue Hub.
Ja. Ja, deswegen, weil sowas Kleines, Kompaktes, Leichtes mit ein paar USB-Anschlüssen und wie gesagt, du kannst dein Netzteil dranhängen. Das wäre zum Beispiel jetzt gerade für Steam Deck oder vergleichbare Geräte nicht schlecht. Ja. Mhm.
Ja. Ich denke, das ist auch ein ganz begehrtes Feature und deswegen hat das Satechi jetzt auch rausgebracht. Oder ein Feature, was halt sehr oft nachgefragt worden ist, nehme ich mal an. Mhm. Ja. Ja, und ich stelle es immer wieder fest, die meisten brauchen halt einfach mehr USB-C-Ports. Die brauchen jetzt nicht so eine fancy Dockingstation, die brauchen halt in erster Linie mehr USB-C-Ports. Und wie gesagt, meine Beobachtung ist, dass der Markt da relativ dünn gesät ist. Ja. Finde ich. Mhm. Weil USB-A Hubs, die gab es ja wie Sand am Meer. Also. Und ich bin auch der Meinung, mittlerweile muss doch USB-C so weit etabliert sein, dass auch diese USB-C-Hubs ein bisschen mehr aus dem Boden schießen. Aber nee, der Markt ist noch relativ klein. Ja. Naja, gut. So ist es. Haben wir das Gadget auch besprochen. Ich würde sagen, lass es uns kurz und schmerzlos machen und lass uns das Ding für heute dicht machen. Ich bin auch heute so ein bisschen neben der Spur, habe ich das Gefühl. Weiß nicht, das ist nicht meine Uhrzeit, es ist nicht meine Podcast-Zeit. Keine Ahnung, ich bin schon so im Ruhemodus. Also,
ich wollte gerade sagen, lass uns doch öfter um diese Uhrzeit machen.
Nee, ich glaube, dann wäre ich wahrscheinlich konditioniert und wieder etwas besser am Start, aber das ist ja eigentlich schon...
Dafür hast du jetzt Wochenende frei.
Ja, gut, dann fehlt mir das am Wochenende, das Podcasten.
Ja, genau. Kannst du noch zu Gast in einem anderen Podcast?
Ah ja, das habe ich mir auch abgewöhnt. Also, wenn ich nochmal zurückblicke auf meine in Anführungsstrichen Podcast-Karriere, wie oft ich früher woanders zu Gast gewesen bin oder was ich noch für Side-Projects hatte, wie man so schön sagt. Aber das ist ja auch alles vorbei. Man ist ja etwas ruhiger geworden. Ja, früher 4, 5 Podcasts am Start. Ja. Aber jetzt ist einer übergeblieben.
Wenn ich ein Lotto gewinne, dann...
Machst du 5 Podcasts?
Ne, 5 vielleicht nicht, aber auf jeden Fall noch einen 2. Weil dann habe ich Zeit.
Dann hast du Zeit.
Ja.
Ja, okay, dann machen wir einen Retro-Klatsch.
Dann wären es schon 3, genau.
Ach so, 3, okay. Ich würde ja gern einen Lego-Podcast machen. Das ist ja noch so meine Vision, die ich habe. Aber eingeschränkt.
Ja, ich finde.
Nicht in das.
Ich finde, das ist eigentlich mehr so. Das wäre eigentlich mehr so ein Videopodcast.
Lego? Oder nein, es geht ja nicht ums Bauen. Ich habe da auch schon ganz bestimmte Vorstellungen.
Ja, also mach doch.
Ja, speziell auch so Lego-Vintage-Themen, nicht dieses ganze neumoderne Kram, das interessiert mich weniger.
Umso besser.
So Vintage-Geschichten. Und ich glaube, so ein Lego-Vintage-Podcast, den gibt es so noch nicht. Es gibt zwar generell Lego-Podcasts.
Verrat nicht zu viel.
Wie Sand am Meer, aber so Vintage, das ist, glaube ich, noch eine Marktlücke. Aber will man heutzutage in einer Nische unterwegs sein, im Podcast-Bereich, dann wird man ja noch weniger wahrgenommen. Das ist, glaube ich, kein gutes Thema.
Es ist ja die Frage, wie viele Leute, du brauchst halt Luft, wie immer bei einem neuen Projekt, du brauchst halt Luft oder Durchhaltevermögen, um das halt auch wirklich, oder um dem Projekt eine Chance zu geben einfach, damit die Leute dich auch finden können.
Ja, ist klar.
Aber du kennst dich da im Lego-Markt wahrscheinlich besser aus als ich. Ja, ich habe ja da eigentlich 0 Berührung. Von daher, warum nicht? Ja, wie gesagt, einfach machen.
Ja, also.
Das Problem ist halt durchhalten.
Aber das Thema Lego ist ja generell sehr groß. Aber Lego Vintage ist ja nochmal ein Unterthema innerhalb der Lego-Welt sozusagen.
Ja. Aber ich glaube, wenn sich jemand für Lego interessiert, nimmt er das wahrscheinlich gerne mit.
Boah, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also ich höre ja teilweise auch einige Lego-Podcasts, aber ich habe da auch wiederum festgestellt, dass ich da schon weggestrichen habe, weil das teilweise so ist, dass sich viele schon aufgesplittert haben. Da redet der nur über das Thema Lego-Investment, sehr spannendes Thema. Der eine redet nur über Mox, also keine, also eigene Kreationen, einige eigene Builds etc. Also da gibt es mittlerweile auch schon so viel Unterthemen und dann gibt es ja noch das Thema Klemmbausteine an sich, zum Beispiel Blue Bricks, was ja so der urtypische Lego-Fan gar nicht thematisiert oder der sortenreine Lego-Fan sozusagen, der möchte ja gar nicht über Blue Bricks sprechen oder andere Marken, Kobi etc. Also da gibt es ja auch ganz, ganz große Themengebiete und ganz große Aufsplitterungen an sich. Naja, sehr komplexes Thema. Aber das interessiert mich alles nicht. Ich bin ja mehr so im Vintage-Bereich zu Hause. Naja, gut. Würde dann zum Thema Retro-Klatsch auch ganz gut passen. Oder das große Überthema Retro. Naja, egal. Gut. So viel dazu.
Okay.
Also machen wir das Ding jetzt für heute dicht.
Genau.
Also, bis nächste Woche dann irgendwann.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.